Come again. Ja, wenn man so auf das eigene Leben zurückschaut, ja, da kann man die unterschiedlichen Sachen entdecken. Ja. Man kann diese schönen Momente sehen und die nicht so schönen Momente. Man kann die guten Entscheidungen sehen, die man getroffen hat. Man kann aber auch die negativen und schlechten Entscheidungen sehen, die man getroffen hat. Und vermutlich irgendwann fängt man an, die Zusammenhänge zu kopieren und denkt, ah ja, genau deswegen bin ich da gelandet und deswegen bin ich da gelandet und so weiter. Man erkennt Zusammenhänge. Aber mir ist vor ein paar Jahren ein anderer roter Faden aufgefallen in meinem eigenen Leben, wo ich eigentlich entdeckt habe, da hatte Gott seine Finger im Spiel. Da hat er mich in Situationen hineingestellt, wo ich gezwungen war, ein bisschen über meinen Tellerrand zu schauen. Ja? Da war es so eine Situation, da hat er mich mit Menschen in Berührung gebracht, ja? Die mich auch näher zu ihm gebracht haben. Und irgendwie sah ich mehr und mehr einen roten Faden, wie Gott Situationen und Menschen in mein Leben hineingebracht hat, die mir die Chance gaben, ihn zu finden, in seine Nähe zu kommen. Und wie das erkannt habe ich, das ist ein schöner roter Faden. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere heutigen Hauptakteure, auch wenn sie dann auf ihr Leben Rückblicke haben, auch einige solcher roten Fäden erkennen konnten. Ja, wir befinden uns immer noch in der Apostelgeschichte. Wir kommen heute zu der Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Schatzmeister. Und wenn ihr euch erinnert, hat der Jesus ganz am Beginn zu den Jüngern gesagt, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und wenn wir das kurz Revue lassen, was wir jetzt schon heute gehört haben, dann führt uns eigentlich Lukas in seinem Bericht so vor Augen, wie dieser Satz von Jesus so Schritt für Schritt Realität wurde. Der Heilige Geist kam über die Jünger und die Menschen in Jerusalem haben seine Kraft erlebt. Dann haben wir von der Steinigung des Stephanus und der ersten Christenverfolgung gehört und wie die Christen aus Jerusalem vertrieben wurden. Und es hätte eigentlich der Todesstoß sein sollen, aber das Gegenteil war der Fall. Nun gab es auch immer in ganz Judäa Menschen, die Jesus ihren Retter bezeugten. Nicht nur in Jerusalem, in ganz Judäa gab es plötzlich Leute, die das taten. Ja. Und dann haben wir die letzten zwei Wochen von Philippus Reise nach Samarien gehört und auch von Petrus und Johannes nach Samarien. Und wie Philippus auch dann dort Jesus bezeugte und wo auch dort so viele Menschen zum Glauben kamen. Jerusalem, Judäa, Samarien. Was war wohl als nächstes kommen? Und Lukas erzählt es uns. Unser heutiger Text ist sozusagen direkt nach den Ereignissen in Samarien. Philippus' Job in Samarien ist zu Ende und nun hat Gott einen neuen Job für ihn. Und wir lesen Kapitel 8, Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mache dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza herunterführt. Also wir haben den Philippus in den letzten Wochen schon ein bisschen kennengelernt. Er wurde damals gemeinsam mit Stephanus und fünf weiteren als Diakon der Urgemeinde in Jerusalem gewählt. Und alleine das zeigt schon, dass er von den Menschen sehr geschätzt wurde. Die Menschen schätzten diesen Mann. Er war ein angenehmer Zeitgenosse sozusagen. Ja. Und dann haben wir in den letzten Wochen in Samarien erlebt, wie sich von kulturellen Grenzen und Vorurteilen überhaupt nicht aufhalten lässt und wirklich als Jude nach Samarien geht. Das ist wirklich ein großes Ding. Und dort den Menschen von Jesus erzählt. Und viele kamen zum Glauben. Und ich glaube, wir alle würden so einen begabten jungen Mann als nächstes irgendwo hinschicken, wo wirklich viele Menschen sind, oder? Das ist ein Mann, der hat keine Angst, auf Fremde zuzugehen, ja, vor großen Menschenmengen auch zu sprechen. Und der auch von den Menschen akzeptiert und angenommen wird. Wir würden den doch irgendwo hinschicken, wo es viele, viele Menschen gibt, oder? In einer Großstadt, irgendwo zu. Aber Gott hat offenbar ganz andere Pläne. Und Gott schickt Philippus in die Wüste. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Manche Bibelsetzungen übersetzen auch den öden Weg. Offenbar gab es da zwei Straßen, die von Jerusalem da zum Mittelmeer runterkommt. Das war eine schöne, geschäftige Straße durch eine schöne Gegend, die zum Meer führt. Und dann gab es diese öde Straße, die ein bisschen südlicher wäre, durch die jüdische Wüste so irgendwie durchführt. Und dieses in Richtung Süden kann man auch übersetzen, also auch zur Mittagszeit. Ja, wenn man sich das Ganze, was das alles heißen kann, auf der Zunge zergehen lässt, dann schickt Gott den begabten Philippus an den denkbar ungeeignetsten Ort, um Jesus zu bezeugen. Eine einsame, öde Straße zur Mittagszeit durch die jüdische Wüste. Wer von euch würde an dieser Stelle mit Gott zu diskutieren anfangen? Ich sehe einige Hände, genau. Aber Philippus tut es nicht. Und wir lesen, Philippus machte sich auf den Weg. Er machte sich auf den Weg. Punkt. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Wagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, das ist der Titel, so wie Pharao, war Kandake ein Titel, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Also auf dieser einsamen, öden Straße ist noch jemand unterwegs. Ein Wagen fährt langsam Richtung Süden. Und Lukas beschreibt uns sehr ausführlich, dass es sich um eine sehr hochgestellte Person aus dem Ausland handelt. Quasi, man könnte fast sagen, so ein Diplomatenwagen. Der Finanzminister, Schatzmeister, die äthiopischen Königin. Aber ich muss ehrlich sagen, leider erfahren wir ein ganz wichtiges Detail nicht, weil ich hätte erst nicht gern gewusst, welchen Wagen er da gefahren ist. Ja? Also, ich meine, war das ein Tesla? War das ein Mercedes? Oder vielleicht auch ein Bentley? Fragen über Fragen, ja? Also, ich habe versucht, da zu googeln, was diese griechische Worte ist, bedeuten könnte und so weiter, aber ja, irgendwie kam ich da nicht so weit. Aber Lukas verrät uns doch zwei doch wichtige andere Details. Erstens, dieser Mann hat die lange Reise von Afrika nach Jerusalem angetreten, um den Gott Israels anzubeten. Und so etwas tut man nicht, außer man möchte es tun. Außer es gibt schon eine Beziehung oder zumindest eine Sehnsucht nach seiner Beziehung. Und das Zweite, was für uns verrät ist, dass er ein Eunuch war. Und allein diese Tatsache, dass er ein Eunuch war, machte es ihm unmöglich, offiziell zum Judentum überzutreten. Aus einem ganz einfachen Grund. Er konnte nicht beschnitten werden. Ganz simpel. Und so sehen wir eigentlich in diesen kurzen Worten einen Menschen, der offensichtlich eine tiefe Sehnsucht in sich trägt, der Gott nahe sein möchte und gleichzeitig weiß, dass er niemals Gott so nahe sein kann, wie ein Jude Gott nahe sein kann. Er kann es nicht. Und so lebt er mit dem, was er kriegen kann. Das war offenbar eine Schriftrolle. Das war sein Schatz. Ein Buch aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja. Und die studiert er hier auf dieser einsamen, öden Straße auf der Rückfahrt nach Hause. Er möchte dem Gott Israels nahe sein und er ahnt nicht, dass Gott das auch möchte. Und dass Gott auch ihm nahe sein möchte. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Jetzt wissen wir, er ist wirklich langsam gefahren durch diese öde Wüste. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand das erklärt? Erwiderte der Mann. Da höre ich ein bisschen einen Frust draus. Vielleicht war er auch deswegen in Jerusalem, um Antworten zu bekommen. Keiner konnte ihm die Antwort geben, die er hören wollte. Und er bat Philippus aufzusteigen und den Wagen sich zu ihm zu setzen. Ist es nicht irgendwie erstaunlich? Auf der einen Seite Philippus, der sich von Gott führen lässt, und der sich sogar von ihm in die Wüste schicken lässt. Und auf der anderen Seite ein Mann, der wirklich auf der Suche ist, auf der Suche nach Antworten ist. Und Gott bringt die beiden an der ungewöhnlichsten Stelle unseres Planeten zusammen. Und wenn wir jetzt noch weiterlesen, dann sehen wir, wie perfekt Gott diese unerwartete Begegnung eingefädelt hat. Denn wir erfahren, der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein lauter Klage. Er wurde erniedrigt, all seine Rechte beraubt, niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Das ist Jesaja Kapitel 53, die Verse 7 und 8. Und in diesem Kapitel beschreibt Jesaja etwas oder jemanden, was für die Juden, ich glaube damals und auch noch heute, total verwirrend klingen muss. Wirklich total verwirrend. Es geht um jemanden, der verachtet und gemieden wird und Schmerzen hat und umgebracht wird. Und dann steht da, dass er unsere Krankheiten trug und dass er unsere Schmerzen auf sich geladen hat und wegen unserer Schuld durchbohrt wurde. Lauter seltsame Dinge. Und man merkt, dass der Äthiopier den Text wirklich verstehen möchte. Denn er stellt genau die einzige richtige Frage, die man aufgrund dieses Textes stellen muss, sozusagen, wenn man versucht, ihn zu verstehen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst hier? Oder spricht er von jemand anderem? Und dann lesen wir diesen schönen Satz, wo man sieht, wie Philippus Augen zu leuchten beginnen. Und da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Ich glaube, spätestens jetzt wusste Philippus, warum er genau jetzt an diesem einsamen, öden Ort sein sollte. Und er ergriff die Gelegenheit und teilte mit dem Suchenden, was er selbst erlebt, was er selbst gehört und selbst gelernt hatte. Eigentlich hätte hier schon das Happy End sein können, aber es geht sogar noch weiter. Und als sie nun das Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Also der Äthiopier rief das: Hier ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und jetzt müsst ihr euch diese Situation von ihm vorstellen. Er war ein Juch. Er konnte kein Jude werden. Das war ihm verwehrt. Aber er hat jetzt etwas verstanden, dass Gott größer ist als diese Gesetze. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Okay, wir wissen jetzt, es gab offenbar auch noch einen Chauffeur. Den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Eigentlich war das der erste Nicht-Jude, der getauft wurde. Ich glaube, keiner von den beiden hätte an diesem Tag beim Frühstück gedacht, dass so etwas auf dieser einsamen öden Straße heute passieren würde. Aber Gott schon. Und er hat dafür gesorgt, dass die beiden Männer zur richtigen Zeit im richtigen Ort waren. Und in den letzten beiden Versen, da stellt Lukas noch einmal ganz klar, wer hier die Fäden in der Hand hält. Und als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus, der fand sich in Aschdod wieder. Das ist eine große Stadt mit vielen Menschen. Und er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea, das war noch eine größere Stadt, kam. Und irgendwie gefällt mir diese Abschlussszene. Ein Mann, der von tiefer Freude erfüllt zurück in die Heimat zieht. Und ein Philippus, der ganz in seinem Element durch die großen Städte entlang der Mittelmeerküste zieht und Jesus bezeugt. Der Ehrlichkeit halber sei erwähnt, dass diese Formulierung plötzlich vom Geist her ergriffen, in einen anderen Ort versetzt, kann grundsätzlich zwei Bedeutungen haben. Das eine ist das, was wir vielleicht hier auch automatisch sofort lesen. Tück, weg. Also weggebeamt oder was auch immer. Es kann aber auch ganz simpel heißen, okay, Job erledigt und er ging weg in eine andere Richtung. Job war erledigt. Ja. Aber es ist Gott, der hier seine Fäden spielt, ja, der ihn führt. Und Philipp ist der sich führen lässt. In der Bibel erfahren wir eigentlich nichts weiter über diesen äthiopischen Finanzminister. Aber er hat das, was er hier erlebt hat, und mit dieser Freude im Herzen, wie er wegzog, hast du schon mal geschafft, wenn du dich richtig Freude im Herzen hast, dass du den Mund hältst? Ich glaube, das geht kaum. Ja? Also wenn dich wirklich etwas mit Freude erfüllt, die Haben keine Chance. Irgendwann müssen sie es hören, ja? Was in dir vorgeht, was dich so erfreut. Und ich glaube, dass das da auch passiert ist. Weil wir wissen eigentlich heute, dass in Äthiopien eine der ältesten christlichen Kirchen existiert. Da gibt es eine christliche Kirche, die eine urlange Tradition bis ganz zurück hat und vielleicht sogar wirklich bis zu ihm hat, der von dem erzählt hat. Und was immer nach Südamerika passiert ist, es hat Früchte getragen, offensichtliche, die man heute noch dort sehen kann. Jo, das ist die Geschichte. Beim Vorbereiten wurde ich darauf hingewiesen, dass eigentlich Jesus im Lukas-Evangelium ein Gleichnis erzählt, wo eigentlich diese Geschichte ein wunderschönes Beispiel dafür ist. Das ist das Gleichnis vom Sämann, also nicht der mit Doppel-E, sondern der Sämann, der die Samen aussieht. Ja. Erinnert euch? Der Bauer, der Samen ausstreut, und eigentlich jeder Samen hat die gleiche Qualität, dass daraus was entstehen kann. Und der Eiweißsamen wächst, wird auf dem Weg und wird zertreten, der andere auf steinigen Boden, keine Wurzeln und so weiter. Und dann der eine unter Dornen, erstickt er irgendwie. Und dann gibt es doch den Samen, der auf einen fruchtbaren Boden fällt. Und die Jünger fragen ihn später, was willst du uns damit sagen? Und er sagt dann für die Jünger, es gibt einfach wirklich verschiedene Arten von Menschen. Alle bekommen die gleiche Chance, ja. Aber bei einigen landet das ist wie der Samenkorn, der auf den Weg fährt und da entstehen keine Wurzeln. Ja? Der andere, der fängt gut an, aber lässt sich ablenken. Ja? Und dann der eine fängt auch gut an, aber dann die Sorgen des Lebens, die Ängste, alles treibt wieder von Gott weg. Aber dann gibt es auch Leute, da fällt Gottes Samen auf einen fruchtbaren Boden. Und sie nehmen das auf. Und sie schlagen Wurzeln. Und da kann Großes wachsen. Und in diesem Text erleben wir eigentlich zwei fruchtbare Böden. Wir erleben einen Philippus, der wirklich sich ganz, voll und ganz auf Gott einlässt und sich von ihm führen lässt. Und die verrücktesten Orte führen lässt. Und Großes mit Gott erlebt. Und wir erleben einen Äthiopier, wo, glaube ich, kein Mensch der Welt gedacht hätte, dass dieser Eunuch so ein fruchtbarer Boden ist. Aber er war auf der Suche. Ich habe lange über hin und her überlegt, wie beende ich die Predigt, ja? Wie mache ich da einen schönen Schluss und so weiter. Ja? Weil im Grunde sind mir Es sind mir eigentlich drei Sachen quasi aufgefallen. Ja. Das eine ist, dass wirklich, und das ist das, was Lukas hier betont, Lukas betont das hier ganz stark, dass das, was wie eine zufällige Begegnung ausschaut, in keinster Weise Zufall war, sondern von Gott absichtlich so eingefädelt wurde. Ja. Und wenn Gott das damals gemacht hat, ich glaube, der macht das heute auch noch so. Er ist so fies, er fädelt Sachen ein, bringt uns in die Nähe von Menschen und so weiter, um Sachen zu ermöglichen. Und das ist dieser Philippus, der wirklich hundertprozentig bereit ist, sich von Gott führen zu lassen, sich von ihm leiten zu lassen. Auch wenn es total verrückt klingt und auch vielleicht ihn unterbewertet, dass er da jetzt unbedingt dahin gehen soll. Ja? Aber er ist wirklich bereit, auf Gott zu hören. Ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung, eine große Veranstaltung, wo der Redner von vorne zuerst lange über Gottes leise Stimme gesprochen hat und viele Beispiele erzählt hat, wie er es erlebt hat oder von anderen auch gehört hat, wie Gott in unser Leben so hineinspricht, ja, und uns einfach auch im Alltag immer wieder führt. Und dann hat er uns gebeten, ein Experiment zu machen. Wir sollen, wenn wir jetzt aus dem Saal hinausgehen, sollen wir nicht einfach jetzt hinausgehen und unser Ding machen, sondern wir sollen einmal wirklich aufmerksam uns hinausgehen und einmal um uns herum schauen, ja, die Menschen anschauen, die um uns herum sind. Und das Ganze in einem Dialog mit Gott und Gott fragen, warum bin ich jetzt, genau jetzt zu dieser Zeit hier? Und warum sind diese Menschen hier um mich jetzt hier? Was hast du vor? Wie möchtest du mich gebrauchen? Wie möchtest du mich jetzt hier verwenden? Und dann vielleicht zu überlegen, okay, wie könnte ich diese Menschen segnen? Ja? Er hat dann so banale Beispiele gebracht, wie, ja, wenn man dann vielleicht Mittagessen sitzt, dann vielleicht findest du hoch und denkst, ah, der braucht etwas, dann gib es ihm. Ohne dass er darum bitten muss. Ja? Lass dich so ein bisschen führen, lass dich in Freundlichkeit führen, lass dich in Empathie führen. Im Sinne von, ja, schau, was andere vielleicht brauchen, wie du sie segnen kannst. Ja? Und ich habe dann gemerkt, also wenn man mit so etwas anfängt, das geht wahnsinnig tief. Weil auf einmal habe ich gemerkt, irgendwie möchte ich gerne für manche Leute beten. Da fallen Dinge ein, die ich beten könnte. Aber er hat uns gebeten, wir sollen alles einfach still, nur für uns machen. Ja? Nicht Leute ansprechen, sondern einfach, wenn wir den Eindruck haben, Gott gibt uns eine Idee, wie wir jemanden segnen können, dann sollen wir es einfach tun. Und ich muss sagen, das war eine echt coole Erfahrung. Man geht komplett anders durch so einen Tag, wenn man in einem Dialog mit Gott führt und damit auch erwartet und rechnet, ja, ja. Zeig mir, wie ich andere Menschen segnen kann. Was könnte passieren, wenn wir die Woche mal vielleicht ein paar Tage genauso lang versuchen? Ja? Und die Menschen, die neben uns in der Arbeit sitzen, die neben uns im Zug sitzen, einfach mal so betrachten, ja? Aus Gottes Blickwinkel quasi. Eigentlich erzählt uns Lukas in diesen ganzen Geschichten, die wir in den letzten Wochen hören, eigentlich beispielhaft, wie die ersten Christen tatsächlich Jesu Zeugen waren und wie sie als seine Zeugen in dieser Welt hier gelebt haben. Jede einzelne Geschichte ist eigentlich ein Beispiel davon. Und auch diese Geschichte hier. Und es ist eigentlich, jetzt, also abgesehen davon, dass der Philippus sich sozusagen führen ließ, wenn man sich einfach nur die Situation vorstellt, ja, er geht da daneben her, ah, der liest ein Buch, was mich auch interessiert, also eine quasi zufällige Begegnung, man entdeckt, oh, wir haben etwas gemeinsam, wir interessieren uns für ein gleiches Thema, ich habe den Mut und sage etwas zu diesem Thema, der andere springt drauf an, ja komm, und dann redet man gemeinsam über das Thema, was interessiert. Und in diesem Zusammenhang gibt sich auf einmal doch die Gelegenheit, dass man auch von dem erzählen kann, was Jesus sagt. Das ist eigentlich die stressfreieste, angenehmste Art zu evangelisieren eigentlich. Ja? Es ist in keinster Weise irgendwie eine erzwungene Situation, nichts irgendwie peinlich. Es sind eigentlich nur Ein Stephan, ein Philippus, der bereit war, sich von Jesus führen zu lassen, der offen gegenüber Menschen war, der sich auch getraut hat, Fragen zu stellen, und der, wenn sich die Gelegenheit erkennt, den Mut hatte, sie zu ergreifen. Das wünsche ich uns.